Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Guten Morgen, auch von mir. Schön, wie viele Gesichter zu sehen. Auch manche, die ich tatsächlich noch gar nicht so richtig kenne. Schön.
Ich spreche mir ja dran, okay.
Ihr könnt mich sonst auch einfach lauter machen.
Genau, ich bin sehr aufgeregt, sehr nervös. Für die, die mich kennen und so auf den Newsletter folgen und so weiter und so fort, wissen, dass ich auch gar nicht gerne hier vorne stehe. Das hat mit der Vergangenheit zu tun und Verletzungen und so weiter und so fort. Und während der Vorbereitung von der Predigt und von dem, was ich jetzt gleich versuche rüberzubringen, war durchgehend die liebe Heidi in meinem Ohr. Und dann schallt es immer: Paul, hast du was zu sagen? Paul, hast du was zu sagen? Das war nämlich vor kurzem, als ich hier so einen ganz kleinen Input gemacht habe, hatten wir kurz darüber gesprochen. Und die guckte mich ganz ernst an und sagte: Paul, hast du was zu sagen? Und ich habe so ein bisschen vor mich hingedruckt und gesagt: weiß ich nicht. Und dann guckt sie mich noch ernster an und sagt: Paul, hast du was zu sagen? Und innerlich dachte ich: nee, ganz bestimmt nicht. So, und habe wieder ein bisschen rumgedruckt und sowas. Dann hat sie mich ganz ernst angeguckt und meinte: Paul, dann lass es. Und das hat mich ganz tief irgendwie berührt und hat mich bewegt. Und ich weiß, ob ich jetzt was zu sagen habe oder nicht, ist erstmal dahergestellt. Aber auch in der Vorbereitung kam diese Frage: Paul, hast du was zu sagen? Und dann dachte ich: nee, habe ich nicht. Ganz ehrlich, ich habe nichts zu sagen. Ich habe überhaupt nichts zu geben. Wer bin ich schon? Und so. Und in dem Ganzen habe ich wirklich das Gefühl, dass der Herr mich benutzen möchte, um was zu sagen. Und ich werde jetzt wieder ganz emotional. Irgendwie bin ich seit neuestem bestimmt gar nicht schon immer. Aber wir haben ganz nah am Wasser gebaut. Und genau, von daher ein bisschen aufgeregt und nervös. Und ich glaube, ganz zusammengefasst, die Botschaft, die ich zu sagen habe, die der Geist mir wirklich aufs Herz legt, ist: er will, dass wir reich werden, wenn man es so will. Ich habe auf dem Weg hierher spazieren, habe ich auch gebetet. Diesmal sind die noch nicht separat gegangen. Und da habe ich von den Grünen so ein Plakat gesehen. Und da stand dann drauf: Reichtum ist, wenn die Kinder keine Armut kennen. Und das hat mich irgendwie bewegt und sage: okay, und wenn die Kinder keine Armut kennen und ganz viel Geld haben und keine Ahnung was, dann sind sie innerlich trotzdem arm. So, dann haben sie trotzdem nichts. Und ich glaube, die Botschaft, die mir wirklich auf dem Herz liegt, ist: Gott will, dass wir reich werden. Reich an seiner Fülle, reich an seinem Geist, reich an dem, der er ist. Und ja, das Nächste, warum ich auch so ein bisschen aufgeregt bin und nervös bin in der Vorbereitung: das Ende dieser Predigt, ich habe das zwar aufgeschrieben, habe mir auch was dabei gedacht, aber das fühlt sich nicht richtig an, als ich da geschrieben habe. Von daher bete ich einfach, dass der Geist das zum Ende hin einfach übernimmt und leitet und dann auch einfach das nutzt und spricht. Weil mir liegt es so am Herzen, auch aus meiner Vergangenheit, dass ich nicht irgendwas laber hier vorne, irgendwelche theologischen Konzepte euch erkläre oder keine Ahnung was. Ich will wirklich einfach das Wort Gottes rüberbringen und das, was ihm auf dem Herzen liegt. Und wenn das einfach nur irgendwas ist, dann ist es... Das ist mein Gebet. Ich möchte nicht einfach, ja, so. Ich glaube, das reicht als Intro. Erstmal, ihr versteht, was ich meine. Und jetzt funktioniert meine Technik nicht. So, funktioniert das?
Ja.
Yes.
Okay.
Gut. Genau, Alex hat ja, wir sind ja mitten in einer Predigtserie über die Apostelgeschichte und gehen ja Stück für Stück durch und inmitten dieser Serie haben wir so eine kleine Serie über den Heiligen Geist geöffnet, wo wir schon einiges drüber nachgedacht haben. Wir haben darüber nachgedacht, dass der Heilige Geist uns in die Tochter- oder auch Sohnschaft hineinführt. Wir haben darüber nachgedacht, dass der Geist Gottes eine Person ist mit Emotionen, mit Gefühlen und so weiter. Und dann haben wir auch darüber nachgedacht, wie wir dem Heiligen Geist Raum geben bzw. nehmen können und was damit spielt. Ich weiß jetzt nicht, ob du, Alex, die nächste Predigt noch über den Raum geben noch plans zu tun, aber genau, erstmal soweit. Das ist so bisher die Gedanken, die wir uns drum bewegt haben, wo wir darüber nachgedacht haben und was zugehört haben. Ich will mich in diese Miniserie sozusagen ein wenig mit einreihen, ein paar Gedanken darüber auch mit euch teilen. Und dazu will ich gerne einfach mal dahin gehen, wo Jesus persönlich erst das erste Mal so über den Heiligen Geist geredet hat. Und so wie ich das erkennen kann, ist das im Ende Teil von Johannes Evangelium. Davor gibt es häufig schon Stellen, wo der Geist Gottes erwähnt wird, wie zum Beispiel mit der Taube auf Jesus runterkommt oder auch im Alten Testament kommt auch Saul und dann spricht er irgendwelche Prophezeiungen aus oder auch davor noch beim Bau von der Stiftshütte, da begabt er bestimmte Menschen, dass sie dann irgendwie Sachen bauen können und so weiter. Also es gibt definitiv Stellen vorher, aber so wie ich das erkennen kann, ist Johannes 14 und weitere so das erste Mal, wo Jesus selber wirklich auch über den Heiligen Geist spricht. So. Und genau, bevor wir uns aber jetzt Johannes 14 und folgende mal genauer angucken, in der Vorbereitung dieser Predigt ist mir was super, super Spannendes vom Johannes-Evangelium selber aufgefallen, das ich wert finde, euch mit euch zu teilen, weil es auch so ein bisschen in die Gedanken hineingeht. Und zwar ist es so, dass der Johannes nicht wie alle anderen Evangelien mit der Geburt Jesu anfängt, sondern Kapitel 1, also das ist jetzt, ich kann mal gucken, ob das hier so funktioniert, also das hier, geht das? Ach, cool. Das ist eine Vorstellung von wer Jesus ist. Da sagt Gott war das Wort und das Wort war und so weiter. Und dann redet er über Gott als oder Jesus als Licht und die Finsternis konnte ihn nicht ergreifen und so weiter und so fort. Also erstmal so ein riesengroßes, hey, das ist Jesus. Jesus ist Gott, Jesus ist Big Deal. So mäßig. Und dann kommen Kapitel Ende 1 bis Ende 12. Also jetzt sozusagen diese hier. Und das ist dann einfach nur Geschichten über Jesus. Geschichten mit seinen Jüngern, Geschichten, wie Jesus mit Gott redet, Geschichten, wie die Beziehung zwischen Gott und Jesus ist, Geschichten von Jesus, dass er irgendwelche Wunder tut und so weiter. Und mir scheint es so, als würde Johannes sagen, hey, ich habe euch zwar am Anfang gesagt, das ist Jesus und Jesus ist Gott, und jetzt erzähle ich euch 12 Kapitel lang, beweise ich jetzt meinen Punkt, sozusagen. Also sozusagen, ihr versteht. Dann dieser Teil, das sind 2 bis 3 Jahre. Also das hier sind 2 bis 3. Ja, das sieht ja schön aus. Aber gut, genau, das sind 2 bis 3 Jahre von Jesu Leben. Auch dort, Johannes fängt mit ungefähr Jesus ungefähr 30 Jahre alt an. Finde ich total interessant, dass er nicht mit der Geburt, wie gesagt, anfängt. Und dann, und das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, dieser Teil hier sind 3 Tage. Und das finde ich ganz schön krass. So richtig Zeitraffer von Jesu Leben, Slow Motion. Und noch krasser, dieser Teil hier ist eine Nacht. Das sind einfach nur Geschichten von Jesu, also nicht Geschichten von Jesu, also Reden von Jesu im Upper Room. Total cool. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier in dieser Modus raus kann. Genau. Und mein Opa, der hat es geliebt zu dichten, er hat es geliebt zu schreiben. Und in der Zeit, also er selber ist, muss man dazu sagen, er ist lutherisch-evangelisch unterwegs, ganz, ganz streng lutherisch-evangelisch, also ein sehr traditioneller Mensch, auch ganz viel so diese ganzen liturgischen Sachen, die hat er sehr, sehr wertgeschätzt und fand er sehr, sehr wichtig, aber auch ein sehr gläubiger und Jesus-liebender Mann. Und in meiner Zeit in Amerika, wo ich halt so jugendpastorale Ausbildung mitgenossen habe und so weiter, er schreibt mir genau dieses Zitat und schreibt in einem Brief, kurz vor dem er starb: Ohne Lehre der Tiefen der Bibel bleiben die Herzen so leer wie die Kirchenbänke. Viel Lobpreis ohne Kyrie-Eleison, wo der Altarraum zur Bühne gemacht wird, ist kein Platz mehr für prägende Tiefe. Jetzt heutzutage schätze ich diese Briefe viel, viel mehr als damals. Damals habe ich das überlesen, das will der alte Mann. So. Aber das bin ich ganz ehrlich. Aber was, wenn man den Rest des Briefes durchliest, der wollte mir einfach nahebringen, wie wichtig die ernsthafte Nachfolge Jesu ist. Wie wichtig das ist, tief in die Bibel hineinzusteigen und wirklich diese Schätze herauszugraben. An einer anderen Stelle, den Brief habe ich nicht gefunden, deswegen wollte ich das jetzt nicht so zitieren, aber an einer anderen Stelle schreibt er darüber, über Paulus,
und wie Paulus so viel Reichtum aus dem Alten Testament herausziehen konnte. Und jetzt, wo wir dieses ganze Neue Testament dazu haben, was auch Paulus hier geschrieben hat, wie viel mehr Schätze wir als Christen, die unterwegs sind. Paul liest die Bibel mit Tiefe. Und solche Sachen hat er mir häufig geschrieben, weil er auch wusste, dass ich halt da Ausbildung mache in Amerika. Und es war ihm wichtig, mir zu sagen, hey, geh tief. Bleib nicht oberflächlich. Lass die Kirchenbänke nicht leer und mach da irgendwelchen Emotionen-Kram vorne. Und mir scheint es so, als ob Johannes in diesem Evangelium, in das er schreibt, sagen wir, hey, ich habe euch jetzt 13 Kapitel lang gezeigt, wer Gott ist. Das sind jetzt ist seine letzte Nacht. Hört gut zu, was er zu sagen hat. Hört wirklich gut zu. Wirklich von diesem Zeitraffer in Slow Motion hinein. Und an diesem Abend, wo er dann den Jüngern halt über, was sind das, 5 Kapitel dann erzählt, bevor er geht, gibt es halt eine Botschaft, die er den Jüngern wirklich rüberbringen muss. Also er hat es versucht schon vorher, aber das haben wir irgendwie nicht gerafft. Aber es gibt eine Kernbotschaft, die er jetzt versucht, in diesen 5 Kapiteln rüberzubringen. Und das ist, ey, ich gehe, ich bin bald nicht mehr da. Ich bin weg bald. Und gepaart mit dieser Botschaft, und das ist halt, finde ich, richtig interessant, sagt er gleichzeitig, ich schicke aber jemanden. Auch das, ich gehe bald weg, die Jünger, die finden das total scheiße, dass er bald geht, sorry, aber, ja. Und Jesus aber konträr dazu denkt, es ist gut, es ist was Gutes, dass er geht. Und er schickt ihn hier. Und das wollen wir uns mal ein bisschen angucken. Und das war es aus Johannes 13,33. Da redet Jesus davon, dass er halt geht. Und kurz danach, in Johannes 14,15-17, liest man Folgendes. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, dass er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen hat, weil sie ihn sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird bei euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weise zurücklassen. Ich komme zu euch. Als ich das gelesen habe, fand ich das sehr interessant und war total verwirrt. Weil irgendwie sagt er in 33, hey, ich gehe. Und jetzt Ende 17 sagt er, ich komme zu euch. Also gehst du jetzt, Jesus, oder kommst du? Also, keine Ahnung. Und das finde ich da auch interessant, irgendwo dieses, hey, der Geist, Jesus ist irgendwo auch der Geist Gottes. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück. Aber mit dem Gehen Gottes kommt, oder mit dem Gehen Jesu, kommt er in einer anderen Form, die Form des Geistes irgendwie auch zurück. Finde ich sehr interessant. Allgemein, ich werde jetzt wahrscheinlich häufig sagen, dass ich das interessant finde, weil ich diese ganze Recherche und das ganze Reingraben, ich finde das tierisch faszinierend und interessant. Nur vorne schon mal weg. Aber auch Johannes 14,25-26 haben wir dieses ähnliches Verhalten von, ich gehe und ich sende jemanden. Und diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, Auch hier, solange ich noch bei euch bin, also ich gehe bald und dann das, hey, und ich sende euch den Geist. Oder auch Johannes 16,5-7. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid von tiefer Traurigkeit erfüllt über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Auch hier, ich gehe und der Geist kommt. Und als ich mich dann weiter damit auseinandergegraben habe, dann habe ich mich gefragt, ja okay, wer ist denn dieser Geist? Also Alex hat uns schon erzählt, das ist eine Persönlichkeit, das ist eine Person. Und er macht dann irgendwelche Sachen, das haben wir auch schon gelernt. Aber warum heißt der Geist so? Ne? Also es könnte ja auch irgendwas anderes heißen, keine Ahnung was, aber ja, so. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass die Bibel auch größtenteils, das ist mir jetzt so die letzten paar Monaten, fällt mir das immer mehr auf, größtenteils auch ein kulturelles Buch ist. Also wir dürfen immer wieder in die Kultur auch reingucken, in die das geschrieben ist, um den vollen Kontext auch zu verstehen. Und dann habe ich mal so gut nachgedacht, in unserer Kultur, was heißt denn Geist? Und ich glaube, da wir auch sehr in dieser westlichen Kultur von der fernöstlichen Religion und New Age-Szene und keine Ahnung was sehr, sehr geprägt sind, ist dieses Wort Geist sehr ambivalent. Das hat ganz, ganz viele Definitionen, wahrscheinlich so viele wie Personen im Raum, natürlich nicht bei uns, aber so allgemein gibt es halt tausende Definitionen von diesem Geist. Ich habe zwei Freunde auch mal gefragt und auch mal im Internet mal so ein bisschen recherchiert, was da so gibt. Und da kann der Geist als Beispiel irgendwie die Seele eines Menschen sein, der lebend oder tot. Und dann gibt es Leute, die diese Geister irgendwie ansprechen können. Keine Ahnung, aber ja, so irgendwo sowas. Dann gibt es Geist, ist auch eine Art Spukgestalt oder Gespenst oder irgendwie sowas. Auch viele Filme zeigen den Geist ja in dieser Art und Weise wieder. Und dann gibt es Geist auch als Art Macht. Star Wars als großes Beispiel, das es wahrscheinlich auch sehr mitgeprägt hat. Um mal Obi-Wan Kenobi zu zitieren, er sagt, der Geist ist eine metaphysische, bindende, allgegenwärtige Kraft, die alles zusammenhält. Also auch da irgendwie, so, ja, ist halt so eine Art Macht, irgendwie sowas. Und in dem Ganzen dachte ich mir dann, okay, ja, in der Kultur von Jesus, wo er gelebt hat, worüber hat er nachgedacht? Also was kam ihm zuerst im Kopf, wenn er über den Geist nachdachte? Und klar ist auf jeden Fall, dass er eine Vorstellung hatte. Also er sagt es ja, er ist irgendwie ein Helfer. Der Geist ist jemand, der in Wahrheit hineinführt. Also wir sehen ganz, ganz klar, dass er eine Vorstellung hat. Nur meine Frage, ja, woher kommt die denn? Also und wie wurde sie geprägt? Und was steckt dann dahinter sozusagen? Und natürlich kann ich ihn jetzt nicht persönlich fragen, das wäre das Coolste. Aber ich glaube, das Alte Testament und die Kultur dann daraus so, kann uns da einiges zeigen. Dass ich mit euch mal zusammen angucken will, was ich total interessant, total ermutigend, total aufbauend finde und eine Botschaft finde, die es wirklich wert ist, einmal gehört zu haben sozusagen. So, das war jetzt noch die zweite sehr, sehr lange Einleitung in das Thema. Und genau, lass uns da mal reingucken. Eine der größten philosophischen Fragen heutzutage ist die Frage danach, wieso wir leben, wo wir herkommen. Genau, das ist so eine Frage, wie wir bearbeiten irgendwie alle Wissenschaften. Von überall hat da irgendjemand einen Gedanke dazu. Und heutzutage ist es wahrscheinlich auch so, dass die Biologie und die Physik und keine Ahnung wie alles da irgendwie ihren Senf dazu gibt und das vermischt sich alles irgendwo und man hat keine wirkliche Antwort auf diese Frage, wieso und woher kommt das Leben. Zu der Zeit Jesu, sofern ich das recherchieren und lesen konnte und so weiter, war die Antwort eigentlich, man hat auch drüber nachgedacht, aber die Antwort war gar nicht so kompliziert. Es war recht klar. Und zwar im Hebräischen war die Antwort ein Wort, das war Ruach. Was Ruach dann ist, das kommen wir gleich zu, aber das war eine ganz einfache Frage. Und genau, lass uns mal aufschlagen, Mose 1, Vers 1 und 2. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war ungestaltet und leer. Finsternis lag über die tiefen Fluten und über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und Gott sprach, es werde Licht und so weiter. So, erst die Frage, wer schuf Himmel und Erde? Sehen wir ganz klar, Gott. Also erster Satz steht das ja direkt, Gott schuf Himmel und Erde. Interessant hier ist, dass das Wort Gott in dem Fall nicht Singular ist, also Gott, Punkt, sondern Plural. Also es ist ein Pluralwort. Das zweite, was ich sehr interessant finde, ist, dass dieser Satz, also wenn man den Satzbau anguckt, und Theologen sind sich nicht ganz einig, aber man geht davon aus, und sagt man Exeganten, ich habe keine Ahnung, die Leute, die Exegese betreiben sozusagen, die gehen davon aus, dass der Satz eher so zu lesen ist. Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde als Titelsatz und dann darunter kommt dann das Wie sozusagen. Also Verse, dann wäre das Vers 1, 2 bis 1. Mose 1, 2, 3. Also dieser Teil ist dann so ein bisschen ins Detail gegangen, wie das denn alles geschehen ist, wie denn Gott die Erde geschaffen hat sozusagen. Und dann heißt er in dem nächsten Vers, die Erde war ungestaltet und leer. Das ungestaltet und leer. Andere Übersetzungen sagen hier wüst und leer. Oder Martin Buber, ein Theologe, der sagt hier Irrsal und Wirrsal für dieses ungestaltet und leer. Finde ich auch sehr, sehr charmant sozusagen. Das Hebräische, was da steht, das ist Tohu Wabohu. Finde ich auch sehr cool irgendwie. Und Tohu heißt öde, leere, Wüste, dürrer Ort, irgendwie sowas. Und Bohu ist ein ungeordnet, ein Durcheinander. Chaos, also chaotisch sozusagen. Und das war dazwischen, das ist einfach nur und. Also sozusagen Leere und Unordnung und, oder so, das der Gedanke dahinter. Aber Tohu Wabohu als ein Wort, so als Ganzes, ist eigentlich eine Redewendung aus der Zeit. Als ein Beispiel in Jeremia 4,23. Ja, Jeremia 4,23. Da wird das gleiche Tohu Wabohu verwendet für ein heilloses Durcheinander nach dem Krieg. Also mit dem ganzen Tod und dem Blut und keine Ahnung was. Also es ist einfach nur das Tohu Wabohu. Also es ist ein lebensfeindlicher, lebensunfähiger Ort. Dieses dieses Ding. Und was ich sehr cool finde, ist, wer schwebt über diesem Tohuwabohu? Der Geist Gottes. Der schwebt genau da mittendrin, in dieser Lebensfeindlichkeit sozusagen. Nochmal zurück zur Frage, wer schuf Himmel und Erde? Ja, Gott irgendwie, aber der Geist Gottes, der ist da auch irgendwo und macht da irgendwas. Und mir scheint es so, als wäre das Gott wäre irgendwie, ja, Gott schafft es, aber auch irgendwie der Geist, und das ist irgendwie eine Person, aber auch irgendwie zwei Charaktere, Persönlichkeiten, keine Ahnung, die beide irgendwie da interagieren und doch einzeln, aber doch separat. Und auch da wieder kommen wir wieder zu der Sache, wo Gott sagt, hey, ich gehe und dann sende ich ihn und dann bin ich doch wieder bei euch. Auch da wieder ist dieses gleiche Spannende, ein bisschen Blick auf Dreieinigkeit wahrscheinlich, aber ich finde es sehr, sehr cool, wie der Kreis sich da auch schließt. Und auch Jesus sagt, hey, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Und der Vater, der bestätigt mich und so. Also da auch wieder diese Fülle, die da drin ist. Genau. Und dieses Wort Geist jetzt. Ja, genau. Das hebräische Wort dahinter ist Ruach. In dem Text im Johannesevangelium, ich hoffe, ich komme mit, weil ich immer so springe. Aber im Text im Johannesevangelium wird Pneuma verwendet, das ist das griechische Wort. Wobei die Bedeutung exakt ist, ist eigentlich 1:1 übertragbar. Und dieses Ruach ist genau die Antwort gewesen, die Philosophen damals auf die Frage, wo kommt das Leben denn her? Und warum, was treibt uns an? Ja, Ruach, der Geist, der treibt uns an, der bringt uns nach vorne. Das war die Antwort, das war ganz logisch in der Kultur. Und genau, was Ruach beschreibt, ist sehr groß, finde ich. Und ich habe mehrere Beispiele gebraucht, um das irgendwie halbwegs zu begreifen. Und ich werde euch mal ein paar davon nennen, weil ich das ja auch wieder sehr, 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 sehr ermutigend und sehr, sehr cool finde, was dahinter steckt. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn ihr taucht? Ich weiß nicht, jetzt mit Corona und so, das ist wahrscheinlich ein bisschen länger her. Aber wenn ihr taucht und die Luft fast weg ist und ihr dann an die Wasseroberfläche kommt und dann einatmet, das Gefühl, das da ist. Ne? Dieses nicht so sehr der Sauerstoff, der durch die Lungen spritzt oder so, sondern die Lebenskraft, die dann entsteht. Dieses, oh, ich lebe, ja, so dieses Gefühl, das ist Ruach. Das ist dieser ja, Geist, dieses Ruach-Ding. Ein anderes Beispiel. Haltet mal eure Hand vor den Mund. Ist mit Maske ist das schwierig, aber wenn ihr dann ausspricht, hallo, ne, dann seht ihr das nicht, natürlich außer ihr spuckt oder sowas, dann würdet ihr schon mal sehen. Aber ihr seht es ja nicht, dass da was, aber man spürt das. Man spürt die Luft irgendwie, aber auch, das ist nicht so sehr wissenschaftlich gedacht, sondern das, was da ist, diese Kraft, diese Energie, das ist auch Ruach. Oder bei bewusstlosen Menschen ist auch ein Beispiel, was man gut nehmen kann. Man checkt den Puls, um zu gucken, ob der bewusstlos ist oder tatsächlich nicht mehr da ist. Aber was macht man auch? Man geht ja mit dem Ohr oder mit der Wange ganz nah an seinen Mund, an die Nase. Man checkt, ob die Ruach noch in dieser Person drin ist. Ruach auf der anderen Seite ist aber auch Wind, also der die Bäume bewegen lässt, diese Kraft, die da ist. Auch das ist Ruach. Es ist Lebenskraft, es ist das, was in uns Leben schafft auch, was uns antreibt, was uns nach vorne bringt. Ruach irgendwie ich bin auch, also das, was mich ausmacht, ist auch irgendwo Ruach in einer Art und Weise. Zum Beispiel das Wort Gehirn, also die Masse sozusagen, das gibt es im hebräischen Kontext, im althebräischen gar nicht, das Wort gibt es gar nicht. Und auch dort, es ist irgendwie das, was ich bin, ist Ruach sozusagen. Das, was in mir ist, was mich nach vorne bringt. Das, was, ja, so. Beispiele im Psalm 42,4 sieht man das auch. Wenn mein Geist, mein Ruach in mir verzagt ist, so kennst du doch meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandeln soll, haben sie mir ein Heim in eine Schlinge gelegt. Oder auch Psalm 51 ist das, glaube ich. 51,12-14. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Ruach, auch da. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Ruach nicht von mir. Und was wir hier jetzt in diesem Vers sehen, ist, dass das Wort Ruach sowohl für Menschen verwendet wird, als aber auch für Gott. Gott ist dann heiliger Ruach. In der Stelle in Mose steht dann zum Beispiel Ruach Elohim, also der Ruach Gottes, der schwebt dann da über das Wasser. Genau. Ruach ist also irgendeine Art unsichtbare Präsenz, ist eine Persönlichkeit, die sehr, sehr real ist, die dir und auch mir Leben schenkt, die uns antreibt, die uns ja, Lebenskraft gibt und ja einfach da ist und voranbringt und irgendwie ja, energetisch ist in irgendeiner Art und Weise. Und wie kommt dieser Ruach in uns hinein? Erinnert ihr euch an die Geschichte in der zweiten Schöpfungsbericht, wo Gott dann diese Form schafft aus dem Boden sozusagen und dann atmet er den Atem des Lebens, heißt es da an der Stelle, in uns hinein. Und der Mensch wurde lebendig. Der Ruach wurde hineingeatmet, der Mensch wurde dann lebendig. Finde ich total das schöne Bild, so einfach diese Lebenskraft, die dann in uns etwas ist, die aus diesem getöpferten Erde dann Leben schafft. Genau, und dieser Ruach Gottes, diese Lebenskraft Gottes, dieses ganz persönliche, intime Ding Gottes sozusagen, das schwebt da inmitten des Chaoses, inmitten dieses Tohuwabohus, genau dort, da wo Leben nicht möglich ist, ist diese Lebenskraft, diese Energie, diese Persönlichkeit, die ist genau dort. Und was macht sie? Sie schafft Leben in diesem lebenfeindlichen Ort. Sie schafft Schönheit, sie schafft Ordnung, sie schafft, sie schafft sozusagen und macht etwas aus diesem Etwas sozusagen. Genau, und ich glaube, das ist ein Stück weit, als Jesus über den Geist redet, um zurück in Johannes Evangelium zu kommen, genau daran denkt er. Er denkt an diese Präsenz, die da ist und ist einfach spezialisiert ist, aus chaotischem Ordnung zu bringen, die spezialisiert ist aus Dunkelheit, aus Tod in Anführungsstrichen, aus was, wo es Leben nicht möglich ist, genau dort Leben hervorzubringen und zu befähigen. Das finde ich so cool, dass der Geist Gottes, das ist, was er macht. Ich glaube aber zum anderen, denkt Jesus aber auch an beispielsweise 2. Mose, wo der Geist Gottes, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, diesen Bazael befähigt in jeglicher Geschicklichkeit von handwerklichen Sachen, wo er dann mit Gold arbeiten kann und so weiter und so fort. Und in dem Kontext glaube ich auch, dass Jesus an jemanden denkt, an eine Person denkt, die uns fähig macht, in unseren Berufungen, in unseren Gaben, diese auch in Exzellenz auszuarbeiten, die uns diese Gaben überhaupt gibt und uns uns die Augen dafür öffnet, was eigentlich in uns drin schlummert. Unter anderem auch denke ich, dass er auch an die verschiedenen Richter denkt, Jesus, wenn er zurückdenkt, an Gideon als Beispiel, den er befähigt hat, die Moabiter dann zu vertreiben. Auch dort glaube ich, dass Jesus an eine Person denkt, die gekommen ist, um uns auch dort mit Weisheit, mit Kraft auszuarbeiten, zu unterstützen und zu stärken. Dass wir leiten können, dass wir Klarheit haben, vorangehen können, in unsere Berufung hinein. Genau. Oder auch ein anderes Beispiel aus dem Alten Testament, wo der Geist Gottes auf die Propheten gekommen ist, die dazu gestellt waren, Wahrheiten auszusprechen, Wahrheiten Gottes Gedanken in das Volk hineinzugeben. Auch da glaube ich, dass der Geist Gottes, der von Jesus gesandt wird, auf uns kommt und daran denkt er, dass wir ausgestattet werden, die Wahrheit auszusprechen, Leben hervorzubringen und die Gedanken Gottes in diese Welt kundzutun. Und das finde ich so, 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 so cool, dieser Geist Gottes als jemanden, der wirklich Leben und Ordnung bringt in Dunkelheit. Der Geist Gottes, der uns befähigt, unseren Beruf auszuleben und die Dinge Gottes umzusetzen, hier in dieser Welt, hier in Altona, unten drin. Und auch jemanden als Geist, der Geist Gottes als jemanden, der uns in alle Wahrheit Gottes hineinführt und all diese auch kundzutun nach draußen. Und das ist echt mega, mega cool. Genau. Und jetzt sagt Jesus, dass dieser Geist, dass es gut ist, dass er geht, damit dieser Geist kommt. Dass diese Person kommen kann, es ist gut, dass er geht, weil wenn er nicht geht, dann kann er nicht kommen. Und warum ist es denn gut, dass Jesus also geht? Damit man klar ist, sendet er den Geist. Aber, irgendwie ist mein Mund ganz schön trocken. Aber es war ja auch gut, dass er da war, er war ja auch ein Helfer. Also Jesus war ja auch ein Helfer seiner Jünger. Das heißt ja auch einen anderen Helfer. Also da sehen wir auch, dass Jesus vorher auch ein Helfer war für die. Jesus selber hat ja auch in Wahrheit hineingeführt, hat Wahrheit ausgesprochen und so weiter. Also Jesus, warum ist es denn jetzt gut, dass du gehst? Also ist doch schön, dass du da bist. So. Und ich glaube, Jesus selber war ja Mensch. Fleisch, Blut, er war gebunden an die Physik, sozusagen Raum und Zeit. Er konnte nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein, zumindest nicht vor seinem Tod. Genau, also, Dankeschön. Ähm,
Und damit die Mission, die Jesus und der Vater zusammen ausgedacht, diese Welt zu retten, nicht nur irgendwie 12 Apostel oder sowas, braucht es jemanden, der wirklich unabhängig von Raum und Zeit ist. Deswegen ist es gut, dass der Geist Gottes kommt und Jesus geht, damit dieser Geist wirklich überall zur gleichen Zeit jedem ausrüsten kann mit dieser Lebenskraft, mit dieser Dynamis, die dahinter steckt und Leute ja, befähigt in diese unterschiedlichen Art und Weise. Und was macht dann dieser Geist Gottes? Er zeigt uns, er führt uns in die Wahrheit, indem er uns die Wahrheit zeigt, Jesus Christus. Und es heißt, ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und ich glaube, genau daran ist der Schlüssel. Denn Jesus hat wirklich durch den Tod am Kreuz, hat er den Weg frei gemacht, damit wir aus unserem Tohuwabohu, meinem und eurem, da Leben hineingesprochen werden kann. Dass dieses Tohuwabohu umgewandelt werden kann in Schönheit, in Vision, in Fokus, in ja, was voll Leben ist. Jesus hat selber die Sünde und uns von unserer Sünde und unserem Ego befreit, uns frei gekauft davon, sodass wir in echte Berufung leben können überhaupt. Vorher war das gar nicht möglich, weil wir geblendet waren von uns selbst ein Stück weit. Und ja, ich finde das so eine mega, mega coole Botschaft, dass der Geist Gottes wirklich gekommen ist, dass er uns reich machen will an Leben, dass er uns reich machen will an Fülle in ihm. Und ja, lass uns wirklich mit all dem, was wir gelernt haben, auch von Alex vorher, lass uns wirklich versuchen, diesem Geist Raum in unserem Leben zu machen. Lass uns den Heiligen Geist einladen in unserem Leben. Ob es das heißt, dass wir überführt werden von Sünde und Buße tun, ob es heißt, dass wir einfach unser Ohr mal öffnen ihm gegenüber und wirklich mal zuzuhören und gehorsam vorangehen. Mein Gebet ist wirklich, dass wir diese lebensspendende Kraft an diese Person wirklich Raum geben. Hier bei uns in der Kirche, aber auch für mich persönlich, für euch persönlich. Dass er wirklich sprechen kann, dass er unser Leben wirklich umkrempeln kann. Und dass wir dann dadurch wirklich ein prägendes Leben hier in Altona haben. Und ja, und sein Feuer hier einfach sichtbar wird. Genau. Amen. Bei der vorhin, als wir bewegt haben, kurz danach kam Bea zu mir nach vorne. Ich meinte, Paul, ich weiß nicht genau, ob das so passt, aber ich hatte so dieses Bild von einer Tür und wir standen vor dieser Tür. Ja, korrigier mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Aber und Gott sagt, hey, die Tür ist offen, da ist noch so viel mehr für euch. Und ja, lasst uns wirklich durch die Tür durchgehen, in das, in die Fülle hinein, die er für uns hat. Für mich weiß ich ganz genau, dass das bestimmte Bereiche, das bedeutet, wie man dann angeht, dass Gott da wirklich was machen will in meinem Leben, was mir echt Angst macht. Ja, so. Aber lass uns den Mut nehmen und diesen Schritt gehen, denn Gott ist gut. Gott, der Heilige Geist, er ist gut, er ist für uns. Er hat nur Leben für uns. Er hat wirklich nur Leben für uns. Er will uns in alle Freiheit führen, haben wir vorhin gebetet. Die lebensspendende Kraft, der Ruach sozusagen. Und ja, lass uns da wirklich Zeit nehmen. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist. Alex, was meinst du, wollen wir jetzt noch kurz einfach eine Zeit nehmen, wo wir. Ja? Kannst du irgendwie was anmachen? Gut, dann lass uns jetzt einfach wirklich eine Zeit nehmen, wo wir einfach nochmal neu Raum geben dem Geist Gottes, dass man wirklich wehen kann, sagt man nicht ganz charismatisch. Aber ja, dass er wirklich unser Herz haben darf. Und ich bete echt einfach, Vater, dass du. Also, dass du dein Wille, dass er hier in Erfüllung geht, hier in Altona, hier in meinem Leben, dass wir dein Ruach keine Mauern bauen. Und wenn da Mauern sind, Heiliger Geist, bete ich echt einfach, dass du mit deiner Kraft hier einfach niederreißt. Wir brauchen dich. Jesus, ohne dich ist mein Leben nichts. Ohne dich ist unser Leben eigentlich nur leer. Wie ein Apfel, der Stück für Stück verfault. Aber du bist derjenige, der uns zurück anpflanzt an den Baum des Lebens. Du bist derjenige, der neu diese Lebenskraft, diese neue Energie wieder in uns hineinbringt und Kraft schenkt, wirklich in Wahrheit und in Kraft voranzugehen. Und Heiliger Geist, ich bete dich einfach, dass du dein Wille hier auf der Erde sichtbar wird. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.